Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? 5 Leuten habe ich gehört, geht's gut. Der Rest, wie geht's Ihnen sonst? Geht's euch gut, ja? Ah, okay, gut. Braucht ein bisschen länger. Aber bei so einem Sonnenschein, da geht doch das Herz auf, oder? Wunderschön. Oh, danke. Vielleicht stellst du es da hoch. Danke, 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 danke. Super. Wer war letzte Woche hier im Gottesdienst? Ah, da waren doch einige. Wie oft wart ihr in eurer geheimen Kammer? Hallo? Geht's euch noch gut, ja? Nein, 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 ich bin jetzt nicht der Lehrer, der was abfragt, bitte. Okay, falsche Assoziation, wieder löschen, akustisch deleten. Nein, aber es geht einfach darum, hast du diesen Raum entdeckt in dir? Diesen Raum in dir, wie ging es dir mit dem Martha-Modus, Maria-Modus? Ja, Martha-Modus, das ist so dieser Stress-Modus. Nennen wir es einfach mal Stress-Modus, okay? Maria-Modus ist so dieser Empfangsmodus. Ich bin ausgerichtet auf Begegnung mit Gott. Da ist dieses Moment der Stille, der Begegnung. Genau. Wir hatten diese Woche in den verschiedenen Meetings, die wir so hatten und Gesprächen, gab es einigen Gesprächsstoff darüber. Das war echt ganz interessant zu hören. Okay, das ist aber nicht mein Thema, aber ich dachte, ich hatte ja gefragt, ich habe ja gesagt, lass uns das mal, die wir da sind, jeden Tag so mindestens mal so für 7 Minuten, wenn du länger kannst, natürlich länger, wenn du schon geübt bist da drin, aber so für den Anfang wirklich mal 7 Minuten in dieser Stille zu sein, in dieser Maria-Haltung vor Gott zu sein. Und vielleicht denkt ihr gleich nochmal nach dem Gottesdienst daran, beim Kaffee euch darüber auszutauschen, falls du dich noch nicht mit jemandem darüber ausgetauscht hast. Einfach mal zu hören, ey, wie ging es denn dir damit? Ja? Wo fing es bei dir zuerst an zu jucken? Am Kopf, unter den Armen und so? Ist ja verrückt, ne? Setz dich hin, willst still sein, auf einmal fallen dir 1000 Sachen ein. Oh Mensch, ich muss ja das noch machen. Ah, und da muss ich ja noch dran denken. Und dieses Gespräch letztes Mal, also der war ja ganz komisch und dann juckt es auf einmal hier und juckt es da und dann fängst du an, unruhig zu werden und versuchst dich wieder zusammenzureißen. Das ist echt lustig, was da passiert. Ja? So, es ist Übung, okay? Es gibt Hoffnung für dich. Wenn du Mühe hast damit, ich lass dir sagen, es gibt Hoffnung für dich, okay? Sehr gut. Wisst ihr, welche Geschichte? Es gibt ja, früher hat man den Kindern so aus Erziehungszwecken Geschichten erzählt. Und da gibt es so ein Standardwerk, das heißt Struwwelpeter. Wer kennt das noch? Yes, oh cool. Wisst ihr, welche Geschichte mir am meisten erzählt wurde? Die Geschichte vom Zappelphilipp. Ich war der Zappelphilipp. Ja, ich war immer in Action. So, wenn ich als Zappelphilipp es gelernt habe, ruhig zu werden, still zu sein, ja, dann schaffst du das allemal. Okay? Also, gib mal deinem Nachbarn einen High Five und sag, es gibt Hoffnung. Okay. Hoffnung entsteht natürlich auch, wenn man eine gute Perspektive hat. Wenn du eine Woche vor dir hast und denkst, oh, das und das und das ist schwierig. Oh, diese Woche habe ich eine ganz schwere Prüfung. Und oh, diese Woche muss ich das Projekt abgeben. Der Chef hat mir schon die ganze... Wenn du sowas vor der Nase hast, da fühlt sich natürlich nicht so wohl, gell? Oder? Nee. Aber wenn du eine Woche vor dir hast, wo vielleicht deine Beförderung ansteht oder das Gespräch um die Gehaltserhöhung oder der Urlaub steht kurz bevor, wenn du so eine Perspektive hast, dann geht's ja gleich viel besser, oder? Sonne scheint und dann gehst du, wow, was kostet die Welt? Das Leben ist wunderbar. Perspektive ist einfach wichtig. Klare Sache. Und manchmal lassen wir das Leben doch zu sehr einfach passieren. Es geschieht uns. Statt wirklich in diese Verantwortung, in diese Rolle der Gestalter reinzukommen, zu gucken, okay, was liegt an die Woche? Ja, da gibt es ein schwieriges Thema und da gibt es ein gutes Thema, aber ich bin der Gestalter dieser Woche. Und entscheidend ist, was ich mir denke für diese Woche. Perspektive ist einfach wichtig. Und für uns als Kirche ist natürlich Perspektive genauso wichtig. Wir machen ja nicht einfach nur Gottesdienste um der Gottesdienste willen, weil wir nichts anderes zu tun haben, sondern wir haben ein Herz da drin, wir haben ein Anliegen da drin. Wir haben das Anliegen, dass wir Menschen in Verbindung bringen wollen mit dieser leidenschaftlichen Liebe Gottes. Und wenn sie diese Kraft der Liebe empfangen, wenn sie diese Kraft der Versöhnung mit Gott empfangen, erfahren, dann verändert sich plötzlich was in ihrem Leben. Und weil das so stark ist, das zu erfahren, das zu erleben, wie sich da Dinge im Herzen verändern, wenn Gott in das Leben von Menschen hineinkommt, deswegen sind wir da. Und wir haben auch in diesem Jahr eine Perspektive. Und ich möchte ganz gern, wir haben ja einige Leute unter uns, die sind schon viele Jahre unterwegs mit uns und gestalten immer wieder, lassen sich immer wieder neu drauf ein. Und weißt du, gerade mal diejenigen, die wirklich schon viele Jahre hier sind, 5, 10 und mehr Jahre, ich möchte euch einfach danken, dass ihr da seid. Ich finde es einfach großartig, dass Menschen sich so immer wieder neu drauf einlassen und immer wieder sich neu inspirieren lassen, immer wieder neu sich aufmachen, sich immer wieder neu bereit sind, auf Veränderung einzulassen. Das ist einfach fantastisch. Danke dafür, dass ihr da seid. Und diejenigen, die so die letzten 1, 2, 3 bis 5 Jahre oder vielleicht erst ein paar Monate da sind, herzlich willkommen, dass ihr da seid und toll, dass ihr mit uns unterwegs seid. Es ist einfach großartig, mit Gott und gemeinsam als Gemeinschaft unterwegs zu sein. So, diejenigen, die jetzt noch nicht so lange mit uns unterwegs sind, die kennen viele Dinge vielleicht noch nicht so. Warum tun wir die Dinge, wie wir sie tun? Das ist übrigens ein wichtiger Grundsatz für mich. Ich sage immer, du musst wissen, was du glaubst, warum du es glaubst. Du musst wissen, was du tust, warum du es tust. Das ist einfach wichtig, damit du nicht einfach nur getriebener bist. Und gerade bei Kirche ist so diese Gefahr ganz groß. Das ist eine lange Tradition. Viele 100 Jahre ist diese Tradition alt. Die freikirchliche Tradition ist vielleicht nicht ganz so alt, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, wie dem auch sei. Von daher, weil es aber so eine Tradition ist, denkt man immer, naja, das ist halt so. Das ist halt so. Und die machen das halt so. Nee, aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie wollen wir Kirche bauen? Was ist uns dabei wichtig? Und wir haben vor einigen Jahren uns ganz bewusst getroffen und haben gesagt, okay, da müssen wir uns jetzt nochmal neu Gedanken machen. Wir kommen also nicht nur zusammen, um Gottesdienste zu feiern und in irgendeiner Form dann Gott zu erleben. Dann gehen wir nach Hause und sagen, oh, war das nicht ein toller Gottesdienst? Die Salbung, die war so stark und ich bin so berührt. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, ist das wirklich das, wozu es uns gibt? Das kann es nicht sein. Solange wir nur für uns selber glücklich machen und Gottesdienste aus so einem Grund feiern, haben wir unsere Existenzberechtigung meiner Meinung nach verloren. Es gibt einen berühmten Deutschen, der hat Folgendes dazu gesagt. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Dieser Deutsche hieß Dietrich Bonhoeffer. Das war seine tiefste Überzeugung. Ein interessanter Mann, der hat viel über christliche Gemeinschaft geschrieben und viel sich Gedanken gemacht. Das ist ein faszinierender Mensch gewesen, der da so mit Gott unterwegs war und letztendlich dann auch durch die Nazis getötet wurde. Also faszinierende Lebensgeschichte und gerade was er sich auch zu diesem Thema Gemeinschaft so für Gedanken gemacht hat. Einfach klasse. So, das war für uns so ein Auslöser oder ein Gedanke. Es gab noch andere Momente, andere Auslöser und auch Begegnungen mit Menschen, die dazu geführt haben, dass wir uns überlegt haben, nee, also das kann es nicht sein. Wie kann es denn anders sein? Dann haben wir uns überlegt, Moment mal, wenn wir jetzt uns einfach mal in die Lage versetzen von einem Menschen, der von Gott keine Ahnung hat oder auch von Kirche und schon gar nicht von Freikirche, wenn der jetzt hier reinkommt, was sieht er? Was fühlt er? Was denkt er? Was erlebt er? Und das hat eine ganze Menge Nachdenken ausgelöst darüber, wie feiern wir eigentlich Gottesdienst und warum machen wir bestimmte Dinge und warum machen wir manche Dinge nicht? Ich will das jetzt ein bisschen mehr auf den Punkt bringen und abkürzen. Der entscheidende Punkt ist, wir haben uns mal die Frage gestellt, wozu gibt es uns? Und dazu haben wir dann 4 Paragraphen aufgeschrieben, 4 Absätze. Wir nennen das unsere Vision. Das ist der Grund, darum gibt es uns. Und gleich zu Anfang geht's los. Es gibt uns. Wir existieren, um Menschen jeden Alters und jeder Herkunft in Verbindung mit der leidenschaftlichen Liebe Gottes zu bringen. Könnt ihr übrigens nachlesen, liegt hinten aus, unsere Vision und unsere Werte. Und der andere Punkt war, dass wir uns dann die Frage gestellt haben, ja, wie genau soll denn unsere Gemeinschaft gestaltet sein? Was ist uns dabei denn wichtig? Und so sind unsere Werte entstanden, dass wir uns Gedanken gemacht haben, okay, das und das und das ist uns wichtig. Wenn das unsere Vision ist, was ist uns dabei wichtig? Also uns war wichtig, dass das auch irgendwo in einem Zusammenhang steht. Und seitdem haben wir angefangen, Stück für Stück die ganze Arbeit, alles, was wir tun, jeder Handgriff, ob hier Lobpreis vorne gemacht wird, ob hier Predigtstil oder das Bistro, unser Kinderdienst, jeden Bereich, jeder Handgriff, alles wurde unter diesem Gesichtspunkt betrachtet und verändert und gestaltet. War gemäß dem, ist das so, wie wir uns vereinbart haben, dass wir so unterwegs sein wollen? Ist das unsere Kultur, die wir bauen wollen? Und in der Tat, Kultur ist ein wichtiges Stichwort. Es geht nicht nur um Dinge, die wir tun, sondern es geht um die Kultur, die Art und Weise, wie wir leben. Eins der großen Themen, die Jesus angesprochen hatte, war immer wieder das Reich Gottes. Er sprach immer wieder vom Reich Gottes. Und das Reich Gottes, da kann man jetzt eine ganze Menge Gedanken zu äußern, das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber jedes Reich, jedes Land, jedes Volk hat eine bestimmte Kultur. Und ich glaube, wir sind ja genug Multikulti hier. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren mal so internationale Gottesdienste gemacht und haben wir mal wirklich gestaunt. Ich meine, das waren dieselben Leute, die Sonntag für Sonntag hier sind. Und da haben wir mal gestaunt, wie viele unterschiedliche Nationalitäten wir hier eigentlich vertreten haben. Ne? So Norddeutschland, Süddeutschland, Bayern sind auch da. Und dann gibt es noch die Ostdeutschen. Und naja, gut, Spaß beiseite. Aber selbst innerhalb von einem Land merkt man ja schon diesen Unterschied. Ne? Wenn du ein Wessi bist und fährst in den Osten, dann merkst du, da sind einige Dinge einfach anders. Ja? Und wenn du ein Ossi bist und hast mit Wessis zu tun? Naja, ich habe schon so einige dolle Sprüche gehört. Wir sind ja ab und zu der unterwegs. Oh, meine Frau guckt mich ganz scharf. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Genau. Gut, wunderbar. Also, ich bin übrigens ein Wossi, ne? Ein Wessi und eine Mischung aus Wessi und Ossi. Also, meine Mutter war Wessi, mein Vater war Ossi. Und so von daher bin ich, wie nennt man das? Multikulti aufgewachsen. Genau. So, und Kultur ist enorm wichtig. Wir kennen diese Erfahrungen. Und möchte uns einen Satz aus dem Buch der Sprüche mitgeben. Da heißt es, das Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Durch Einsicht werden seine Kammern mit unterschiedlichen Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut. Kirche ist nicht etwas, was einfach automatisch wächst, bloß weil ein paar Leute zum Gottesdienst zusammenkommen. Auch nicht dadurch, dass sie vielleicht regelmäßig zusammenkommen. Sondern Kirche entsteht dadurch, was für ein Haus wollen wir eigentlich bauen? Und da muss man sich Gedanken machen. So, wer ist in seinem Leben schon mal umgezogen? Ich sollte vielleicht andersrum fragen. Wer ist noch nie umgezogen in seinem Leben? Gibt's das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin zwar in Koblenz aufgewachsen, aber ich bin schon zigmal in Koblenz, innerhalb von Koblenz, weiß gar nicht, wie oft ich in Koblenz schon umgezogen bin. 5, 6 Mal mindestens, wenn nicht noch mehr. Dann außerhalb von Koblenz, dann wieder zurück nach Koblenz. Bin hier in der Bodelschwing-Siedlung hinten aufgewachsen. Die ist hier direkt hier rüber. Ja, so, da habe ich meine Kindheit verbracht im der Volkspark. Das war meine Kinderstube, mein Kinderzimmer. Ja, So, und dann sind wir tatsächlich nach Norddeutschland umgezogen. Und das war ein kleiner Kulturschock für uns, weil da war eigentlich irgendwie alles anders. Ja, und ein Spruch, den ich mir gut gemerkt habe, wenn die Leute sich unterhalten haben, war: Ja, da kann man morgens schon sehen, wer abends zu Besuch kommt. Und die, die noch stärker, schärfer drauf waren, die haben dann immer gesagt: Man kann montags schon sehen, wer am Freitag zu Besuch kommt. So, wenn man also umzieht, dann bezieht man eine neue Wohnung und dann macht man sich Gedanken: Okay, wie ist diese Wohnung und wie will ich sie gestalten? Ja. Als wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr hier uns entschieden haben, unsere Kinderräume zu verändern, da haben wir uns zusammengesetzt und haben Ideen entwickelt. Da gab es einen Architekt, der hat Ideen entwickelt. Wir haben Ideen entwickelt, die wir machen wollen. Dann gab es Leute, die haben recherchiert, was brauchen wir dafür, was brauchen wir für Handwerk dafür, was brauchen wir für Materialien dafür und, und. Und dann haben sie recherchiert. Jawohl. Sie haben recherchiert, was kostet es denn? Jesus sagt, wenn jemand einen Turm baut, muss er vorher die Kosten überschlagen, damit er weiß, wie viel der Turm auch kosten wird. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, was will ich und wie will ich es? Ja? Was für eine Art wie soll auch diese Räume gefüllt werden? Ja, was für eine Art von Kirche wollen wir bauen? Soll da viel Platz sein, wenig Platz sein? Wie wollen wir das gestalten, atmosphärisch? Und ich möchte euch jetzt mal mitteilen, wir haben nämlich das in letzter Zeit so gemacht, die letzten Jahre, nachdem wir so uns Gedanken gemacht haben, was uns alles so wichtig ist, was unsere Werte sind. Da sind mehrere Sachen zusammengekommen, aber dann haben wir uns vorgenommen, jedes Jahr einen bestimmten Schwerpunkt zu setzen. Also jedes Jahr eine bestimmte Facette von unseren Werten zu betonen. Und meistens sind das so drei Dinge gewesen. Letztes Jahr hatten wir diesen Gedanken, wir als CZK-Familie, dass wir noch mal mehr und weiter zusammenwachsen als Familie. Wir wachsen innerlich, wachsen äußerlich. Exzellent. Ja? Erinnert euch noch dran? Exzellent. Das war so ein spannendes Thema. Das hat uns auch immer wieder beschäftigt, ne? So, dieses Jahr habe ich drei neue Schwerpunkte für uns und die möchte ich mal ganz kurz hier so ein bisschen aufmalen. Ah. Halt, ich muss ja so schreiben. Groß, richtig? Brauchst du eine Brille? Großzügigkeit. Das ist ein großes Thema, wo wir sagen, okay, wir wollen uns mal Gedanken machen über Großzügigkeit. Aber das ist noch nicht genug. Es gibt noch einen zweiten, und zwar, das ist diejenigen, die am Donnerstag da waren, die halten jetzt mal die Klappe. Was kommt, könnte jetzt kommen hier, wenn ich einen Smiley male? Hallo? Wie? Du sollst die Klappe halten, habe ich gesagt. Ja. Freude! Und das dritte, aber jetzt bitte Mund halten, ja? Okay. Was könnte der dritte Wert sein? Ha? Hat jemand eine Idee, wenn was zu dem Symbol passt? Herzlich, ja, was noch? Liebe, auch gut. Was noch? Hat jemand noch eine Idee? Mitgefühl. Überraschung. Ja, so ein bisschen muss ich vielleicht erklären. Wir hatten ja am Donnerstag hier unseren Wirtag. Unser Wirtag ist übrigens so unser Church Family Day. Das ist, wo wir nochmal so bewusst als Familie zusammenkommen, wo wir nochmal ein bisschen anders Zeit haben für Lobpreis und Anbetung, für Beten, für Informationen. was so gerade läuft und wer als Mitarbeiter vielleicht neu am Start ist oder wo es Veränderungen gibt und auch Zeit für Gebet. Und da haben wir am Donnerstag schon mal so einen kleinen Sneak Peek gehabt zu diesem Thema. Okay, das sind meine Gedanken, was ich empfinde so als Werte für uns als Church in diesem Jahr, wo wir einfach mal uns Gedanken machen. Und ich möchte uns einladen, redet mal darüber, thematisiert es. Was kann das bedeuten? Was kann es für mich bedeuten? Was kann es für uns bedeuten? Wie kann man das gestalten? Wie sieht Großmütigkeit aus oder Großzügigkeit? Wie Freude, ein Riesenthema, was meiner Meinung nach völlig unterschätzt wird, ja, Thema Freude. Vielleicht kennt ihr diesen Roman oder auch diesen Film Im Namen der Rose. Ja, ist ja ziemlich bekannt. Dieser Film thematisiert ein Thema oder ich sag mal vielleicht sogar ein Problem in der christlichen Kultur, dass man lange Zeit gedacht hat, Freude, nee, das ist das ist nichts Göttliches. Ja, das ist fleischlich, das ist sündig. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Freude hat, denn wir müssen ja heilig sein. Heilig, ja. Und dass aber Jesus sagt, meine Freude gebe ich euch, ja, und ich möchte, dass eure Freude vollkommen werde, da steht er auch da. Oder im Psalm steht, dass vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Kannst du dir das vorstellen? Spürst du das? Kannst du es spüren? Diese überfließende, überströmende Freude ist vor Gottes Angesicht. Also irgendwas muss da dran sein, dass das wichtig ist für uns, dass wir Freude im Leben haben, dass wir die Dinge mit Freude tun können, dass wir Freude immer wieder neu erleben können. Mitgefühl. Mitgefühl hat etwas damit zu tun, dass ich in der Lage bin, mich auf einen anderen Menschen wirklich einzulassen. Mich einzugrooven auf jemand anderen, ohne zu bewerten, ohne irgendwas verändern zu wollen, sondern einfach mal diesen Mensch mit seiner Realität auf mich wirken zu lassen. Hey, das ist eine Herausforderung, weil wir ticken da so, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden scannst du einen Menschen und hast schon die ersten Bewertungen getroffen. Das ist voll krass. Ich meine, das gab man vielleicht eine Zeit in unserem Leben oder in unserer menschlichen Entwicklung, wo das mal wichtig war, dass man sofort checken muss, ist jemand Freund oder Feind. Vielleicht war das irgendwann mal lebensnotwendig. Aber ich glaube, heute in unserer Kultur ist es nicht mehr so lebensnotwendig. Ich glaube, dass wir uns heute doch mehr öffnen können. Okay, wer bist du eigentlich? Nicht, was sind meine ersten Eindrücke von dir, sondern sich wirklich tiefer aufeinander einlassen können. Und dadurch entsteht eine ganz andere Art von Verbundenheit. Und Kirche lebt von Verbundenheit. Kirche lebt davon, dass wir miteinander verbunden leben, in einer starken Verbundenheit. Ja, das Urbild, das Vorbild dafür ist Gott selber. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir uns über diese Gedanken der Dreieinigkeit, diese Gemeinschaft, diese Familiengemeinschaft Gedanken machen, da steckt es drin, dieser Gedanke der Verbundenheit. Wie einer den anderen ehrt, der eine für den anderen da ist, sie sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig unterstellen und miteinander unterwegs sind als Liebesgemeinschaft. Und da ist der Ursprung auch für uns zu lernen. Und ich möchte mal ins Neue Testament springen und ein paar Gedanken dort mit uns teilen. Und zwar aus dem Philipperbrief. Ich lese mal da so ein paar Sätze aus diesem Text. Philipperbrief, Kapitel 2. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig in seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nur macht doch meine Freude vollkommen, schreibt der Paulus hier, und haltet euch entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass irgendetwas euch gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Ja, da habt ihr diesen Gedanken, richtet euch ganz auf dieses gemeinsame Ziel aus. Es ist wichtig, dass wir einen Gleichklang haben, dass wir gemeinsam unterwegs haben. Deswegen unsere Vision und deswegen unsere Werte, dass wir uns daran ausrichten. Weißt du, das ist ungefähr so wie Schlagzeug, okay? Da spielt ja jemand Schlagzeug. Und jetzt stell dir vor, du hast 10 Schlagzeuger in einem Raum zusammen. Abgesehen davon, dass das tierisch laut sein wird und du vielleicht Oropax in die Ohren stecken musst. Aber wenn, stell dir mal vor, da ist ein Raum, wir, dieser Raum, wir hätten hier 10, nicht Stühle, sondern wir hätten hier 10 Schlagzeuger stehen. Ja, und alle spielen einfach drauf los. Jeder so, wie er es für sich für richtig hält. Jeder so, wie es ihm gerade Spaß macht, wie seine Laune gerade ist. Ich glaube, das wird sich ziemlich chaotisch anfühlen. Denkst du nicht auch? Ja, das wird ziemlich chaotisch. So. Aber wenn die einen gemeinsamen Grundrhythmus haben, dann kann das Ganze richtig fantastisch werden. Dann entsteht eine Atmosphäre, dann entsteht etwas, wo du merkst, boah, wow, das hat was. Da ist Dynamik drin, da ist Kraft drin, da ist eben Rhythmus drin. Und dieser Rhythmus steckt an, der nimmt mit, der inspiriert, der öffnet wie so ein Raum. Und egal, wer jetzt noch dazukommt, wie viele jetzt noch dazukommen, weil da ein Kern ist, der diesen Grundrhythmus inne hat und diesen Grundrhythmus gestaltet, finden alle anderen, die neu dazukommen, ganz leicht mit rein. Das geht fast automatisch, dass man sich an den Grundrhythmus orientiert und sich da einklingt. Und es werden plötzlich nicht nur 10, sondern 12, 13, 14, 20 Schlagzeuger, die einem gemeinsamen Rhythmus unterwegs sind. Cooles Bild, gell? Das ist mein Bild von Kirche. Das ist, was wir brauchen. Herzen, die sich aufeinander einlassen, in diesen gemeinsamen Grundrhythmus reinzukommen und ihren Spaß daran haben. Also wenn Musiker zusammen sind, so richtig grooven und es so richtig abgeht, da kannst du sehen, die sind alle am Smilen, die sind voll abgespaced, die sind da total drin, die sind total im Flow, die sind völlig happy, die gehen da total drin auf. Und das ist eigentlich das Geniale. Und das ist das Geniale, wenn du als Gemeinschaft so unterwegs bist und das erlebst. Ja, und du siehst die Leute und du siehst, boah, ey, was bin ich mit für geilen Leuten unterwegs. Einfach fantastisch. Und allein schon deshalb macht es Spaß, herzukommen, weil ich hier so tolle Leute treffe. Und mit denen nicht nur Kaffee trinke, sondern mit wir noch gemeinsam etwas gestalten. Also mit Weisheit wird das Haus gebaut, mit Verstand wird es gefestigt. Und deshalb sind uns unsere Werte wichtig. Und ich gehe mal weiter zurück zu diesem Text, der ja einiges davon abdeckt. Ich lese nochmal Vers 2. Nun aber macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass irgendetwas euch gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Auf was richten wir uns aus? Auf das gemeinsame Ziel, richtig? Richtig? Auf was richten wir uns aus? Auf das gemeinsame Ziel. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, wir richten uns aus auf ein gemeinsames Ziel, gemeinsame Werte zu gestalten. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch mehr haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein und von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das ist krass, gell? Hä? Mal ehrlich, oder? Also mal ehrlich jetzt, wer macht das jetzt? Mal ganz ehrlich, wer macht das, dass er von anderen höher denkt als von sich selbst? Ich rede jetzt nicht von Minderwertigkeitskomplexen, okay? Ich rede jetzt von jemandem, der gesund in seiner Mitte ist und sagt, ich weiß, ich bin ein wertvoller Mensch. Und trotzdem mit so einem solchen Respekt und so einer Wertschätzung anderen Menschen begegnet. Spannend, gell, mal darüber nachzudenken. Jeder, Vers 4, soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht auf das eigene Wohl. Und das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. Und jetzt wird's interessant, weil jetzt wird der Fokus auf Jesus gerichtet. Jetzt kommt der Fokus auf ein Bild. Ein Bild, das Jesus vorgelebt hat. Ein Bild, das Paulus jetzt hier neu auf die Leinwand pinselt, während er den Leuten in Philippi dieses Herz Gottes vor Augen malt und sagt, das Herz Gottes, das ist es, wonach ihr euch ausrichten könnt. Immer wieder euch danach auszustrecken, das Herz Gottes zu entdecken. Deshalb schreibt der Paulus auch hier in diesem gleichen Brief ein paar Kapitel später, er sagt, das ist für mich so zum zentralen Lebensinhalt geworden, ihn zu erkennen, ihn zu entdecken, die Vielfalt seines Wesens zu entdecken. Und er sagt sogar, das ist wichtiger als alles andere für mich geworden. All meine Bildung, all meine Erfolge, die ich im Leben vorweisen kann. Und er hatte einige tolle Referenzen, die er vorweisen konnte. Er sagt aber, nee, das ist mir alles nicht mehr so wichtig. Ich möchte Christus entdecken. Sein Herz, das Herz Gottes verstehen und spüren und schmecken und erfahren. Und das verändert und weil er aus dieser Motivation herauskommt, weil er selber erlebt hat, wie diese Begegnung mit Gott sein Leben so radikal verändert hat. Deshalb sagt er solche Sachen. Er hebt jetzt nicht hier so diesen moralischen Zeigefinger und sagt, ey Leute, passt gut aufeinander auf und macht keinen Stress untereinander. Nein, was ihn bewegt ist nicht der Schulmeister, der die Finger hebt und warnt, sondern was ihn bewegt ist diese Erfahrung, die er gemacht hat. Wie diese Begegnung mit Gott sein Herz verändert hat. Und deswegen sagt er solche Sachen, richtet euch an dem aus, an dieser Haltung, die Jesus Christus hatte. Andere Übersetzungen geben das noch ein bisschen prägnanter wieder. Heißt es zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Habt diese Gesinnung. Im Englischen heißt es, have the mind of Christ. Put on the mind of Christ. Das ist nochmal ein interessanter Gedanke, ein interessantes Bild. Diesen Mind von Christus anzunehmen, sich da hinein zu begeben, sich davon bewegen zu lassen. Ja, und es heißt dann weiter in diesem Text, er war Gott gleich. Auf einer Stufe stand er mit Gott und nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Wörtlich heißt es sogar, er entäußerte sich selbst. Er schüttete sich selbst aus. Er entleerte sich. Er hat auf alles verzichtet, alles abgelehnt, aber nicht nur formell. In einer Übersetzung hieß es so schön, hörte sich fast so ein bisschen brav an. Er verzichtete auf seine und so weiter. Ja, es war viel mehr als nur ein Verzichten. Es war ein sich ausgießen, sich entäußern. Wenn Paulus sagt, lasst euch von dieser Haltung inspirieren, da meint er genau diese Haltung, nicht, dass Jesus nicht an seinem Recht als Majestät, als Herr festgehalten hat, sondern dass er uns auf unserer Ebene, da wo wir sind, wo wir leben, begegnet sind. Und er sagt, als er sich vorstellt, er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da haben wir dieses selbe Bild von diesem Herz, das dem Herzen der Menschen sich begegnen möchte. Und das ist unser Vorbild. Das ist unser Vorbild für Großzügigkeit. Das soll uns inspirieren, darüber nachzudenken, was heißt jetzt Großzügigkeit, ganz praktisch. Wir sehen bei Jesus ja, als er mit Menschen unterwegs war, ganz viele Sachen, die er da so an den Start gebracht hat. Und ich finde immer wieder faszinierend, dass es gleich losging mit einer Hochzeit. Und dass er erstmal dafür gesorgt hat, dass die Leute einen anständigen Wein auf den Tisch kriegen können. Kann ich voll verstehen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du bei einer Feier bist und es gibt so ein Average, ne, so Durchschnittswein, Tafel oder irgendwie so. Ist ja ganz nett. Ne? Die Form stimmt. Aber naja. Okay, aber Jesus sorgt dann gleich mal dafür, dass die Leute endlich mal einen richtig anständigen Wein auf den Tisch kriegen. Hey, das ist Großzügigkeit. Gibt viele Beispiele mehr, aber bleiben wir nochmal bei den Briefen. Da sind noch ein paar knackige Gedanken mit drin für uns, die uns inspirieren können, über Großzügigkeit nachzudenken. Ihr wisst ja, woran ich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er war reich und wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Ist das ein cooler Gedanke? Ich finde das cool. Er war reich, wurde arm, er hat sich entleert, veräußert, damit wir durch seine Arbeit, Armut, reich werden können. Das ist ein Bild von Großmütigkeit und Großzügigkeit. Er entäußert sich, er wird arm, damit ich etwas bekomme, damit du und ich reich werden. Was auch immer das heißt. Das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, das würde ich jetzt nicht anpacken. Aber ich denke mal, dass es sehr viel größer ist, als was wir so in unseren Köpfen haben. Wäre durchaus aber interessant, mal weiter drüber nachzudenken. Was bedeutet denn Reichtum für mich? Was bedeutet denn Wohlstand für mich? Und ist es nur materiell zu sehen oder nicht? Natürlich nicht, ist klar. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht der Punkt. Der Punkt ist diese Großzügigkeit von Jesus. Er entäußerte sich selbst, wurde arm, damit ich durch seine Arbeit, Armut, reich werden kann. Er sagt zum Beispiel, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Und das in einer überfließenden Fülle und Vielfalt. Ja, diese Worte dort bedeuten tatsächlich beides. Fülle und Vielfalt. Überfließende Fülle und Vielfalt. Das ist Großzügigkeit. Das ist ein großzügiges Herz, wenn Gott sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt in überfließender Fülle und Vielfalt. Ich möchte uns einladen, dass wir einfach mal checken, wo stehe ich? Wo stehe ich in Sachen Großzügigkeit? Wie großzügig bin ich? Was für Vorbilder habe ich für Großzügigkeit? Viele von uns haben vielleicht schon als Kinder diverse Vorbilder erlebt. Ja, vielleicht kannst du dich erinnern, ne? Irgendeine Oma, irgendein Onkel oder sonst irgendwas, die dir irgendwie besonders großzügig vorkamen. Ich weiß noch, wir hatten früher hier hinten, ich habe ja gesagt, ich bin hier hinten aufgewachsen, dann hieß da hinten in Mittelweiden, da hatten wir so einen Schrebergarten. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo es die Supermärkte noch nicht so reichlich gab wie heute. Da fing das gerade erst an. Und mein Vater ist ja Gärtnerssohn und für den war klar, der hat sein ganzes Obst und Gemüse in seinem Garten angebaut. Das war immer interessant, alles mitzuerleben. Und natürlich konnte ich viele Sachen da nicht mitmachen. Als kleiner Junge bin ich dann oft da so rumgelaufen. Dann war ich bei einem Nachbarn und der hat gesagt, komm Frank, ich mach dir mal eine schöne, richtige, schöne Limonade. Dann hat er mir aus Wasser, Zitronensaft und Zucker und ich weiß nicht, was er sonst noch reingemacht hat. Wodka war es nicht, ne? Aber auf jeden Fall hat er mir eine richtig schöne Zitronenlimonade gemacht. Also, wie gesagt, es war jetzt nicht die Zeit, wo Cola, Limo selbstverständlich war, dass man das auf dem Tisch hat. Das war da noch, gehörte noch zu den exotischen Getränken, die man sehr selten irgendwo zu sehen bekommen hat. Also war das für mich als kleiner Junge ein richtig tolles Erlebnis. Boah, hier macht mir einer eine Zitronenlimonade. Da war ich total happy mit. Ja. Und vielleicht hast du solche Geschichten, irgendeine Oma, die dir immer einen leckeren Kakao gemacht hat oder ein Onkel, der irgendwie dir immer irgendwas zugesteckt hat. Ich glaube, dass jeder von uns irgendwie solche Vorbilder hat. Ich habe Gott sei Dank viele Vorbilder in meinem Leben. Ich glaube, Gott wusste das, dass ich die brauche. Weil ehrlich gesagt war ich früher alles andere als großzügig. Also ich habe mir zwar manchmal vorgemacht, ich wäre großzügig, aber ich habe dann immer gemerkt, nee, du bist nicht großzügig, auf gar keinen Fall. Ja, interessanterweise meine erste Frau, die Eddie, von der habe ich als erste, das war noch so ein großer Meilenstein für mich, mit als erste eine Person, wo ich unwahrscheinlich Großzügigkeit erlebt habe. Wenn Eddie gekocht hat, dann war immer der Gedanke da, wir müssen mindestens für 2 bis 3 Leute mehr kochen, weil es könnte jemand zu Besuch kommen. Was auch des Öfteren geschah. Aber das war einfach in ihrer Kultur drin. Ja, diese Art von Großzügigkeit. Das war einfach, ja, und nicht nur in diesem Bereich. Und ich habe echt lange Zeit, erstmal habe ich mich nur gewundert darüber. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das ist toll, das ist eigentlich eine tolle Eigenschaft. Und weil ich anscheinend meine Lektion noch nicht so gut gelernt hatte in Sachen Großzügigkeit, hat Gott mir dann noch eine Frau gegeben, die Ramona, die ebenso ein unwahrscheinlich großzügiges Herz hat und ich immer wieder staune und wundere, Wow, da kann ich eine ganze Menge von lernen. So, wenn du denkst, Großzügigkeit ist nicht dein Ding, wenn ich lerne, großzügig zu sein, dann kannst du das allemal. Okay? Bist du dabei? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ich bin dabei. Ich möchte euch noch einen wichtigen Punkt dabei sagen und warum ich das denn so erzähle, wie ich das erzähle. Diesen Satz habt ihr vielleicht schon mal gelesen oder gehört. Jesus sagt, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Nochmal, achtet mal darauf. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und wird euch hinzugefügt werden. So, dein Maß, dein Verständnis von Großzügigkeit bestimmt das Maß an Großzügigkeit, das du erlebst. Hallo? Noch ein Gedanke. Dein Maß an Großzügigkeit, was du lebst, bestimmt die Kultur in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde. Mit welchem Maß misst du? Mit welchem Maß misst du deine Großzügigkeit? Und ich möchte dich einladen, heute Morgen von Jesus zu lernen, wie ich es heute Morgen hier beschrieben habe, der sich er selbst entäußerte, der arm wurde, der reich war, arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden können. Und dass wir einfach beten und ringen und Gott suchen da drin, uns austauschen da drin. Was heißt jetzt Großzügigkeit? Wenn ich großzügig bin mit meiner Zeit, wenn ich großzügig bin mit meiner Geduld, wenn ich großzügig bin darin, wenn andere vielleicht einen Fehler machen oder etwas versäumen, wenn ich großzügig bin in meinen Finanzen, wenn ich großzügig bin darin, andere zu ermutigen, wenn ich großzügig da bin, andere zu unterstützen, wenn ich großzügig dabei bin, mitzubauen, dass dieses Haus, diese Kirche gebaut wird, diese Kultur gebaut wird. Und das ist eine Sache, die kann jeder, die baut jeder mit. Egal, ob du denkst, du bist aktiv dabei oder vielleicht denkst du, nee, ich bin hier nur ein Gottesdienstbesucher und ich gehe wieder nach Hause. Jeder, der hier ist und Teil der Gemeinschaft ist, egal wie aktiv du bist, du gestaltest Kultur mit. Es gibt Kommunikationswissenschaftler, die haben gesagt, du kannst nicht kommunizieren. Geht nicht. Du kommunizierst mit allem, was du hast und bist, 24 Stunden am Tag. Das meiste davon ist uns nicht bewusst, aber es geschieht trotzdem, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Das ist genau wie die ganzen Aktivitäten in deinem Körper ablaufen, deren du dir überhaupt nicht bewusst bist, aber die passieren trotzdem. Kultur gestaltest du mit. Nur die Frage ist, wie? Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Darf Jesus dir so begegnen, dass sie sich dehnt, deine Vorstellung, dass sie sich weitet, dass dein Herz weich wird und sich weitet? Gemeinschaft stretcht ein. Wenn du mit Menschen eng zusammen bist, dann stretcht dich das. Das verändert dich das. Wenn du verheiratet bist, dann verändert dich das, das stretcht dich, das dehnt dich. Plötzlich musst du mit Eigenarten klarkommen, die nicht deine sind und die du vielleicht sogar ganz strange und komisch findest. Und trotzdem brauchst du es, wenn du wirklich ein gutes Miteinander haben willst, musst du bereit sein, dich darauf einander allein einzulassen. Sonst funktioniert es nicht, sonst gibt es Stress. So, Gemeinschaft dehnt. Und deshalb ist es so wichtig, in was für einer Gemeinschaft bin ich. Bin ich in einer Gemeinschaft, die mich dehnt? Bin ich in einer Gemeinschaft, die mich weiterbringt, die mich weiter wachsen lässt? Bin ich in einer Gemeinschaft, wo ich diese Gesinnung Jesu leben kann? Mich zu entäußern, mich einzulassen, um mal anders auszudrücken, mich einzulassen und mit Kultur zu gestalten. Wie sieht deine Antwort jetzt aus? Ich möchte dir einige Augenblicke Zeit geben, Gott eine Antwort zu geben. Vielleicht ist ganz aktuell dieses Thema bei dir dran, dass irgendwo du merkst, ja, ich merke so meine Prägung, wie ich geprägt wurde, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Menschen, meine Erfahrungen, die ich mit Christen gemacht habe, die haben da eigentlich dazu geführt, dass ich mich innerlich zugemacht habe. Und Großzügigkeit hat nicht mehr viel Platz. Vielleicht ist heute Morgen der Punkt, dass Gott dich einlässt. Lass los. Lass los. Lass ab. Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Vielleicht bist du hier heute Morgen, du merkst auch so, ja, du spürst so, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ja, Thema Großzügigkeit. Ich bin immer sehr schnell dabei, Menschen zu bewerten und zu beurteilen. Und besonders, wenn sie einen Fehler machen. Und heute Morgen möchte ich die Entscheidung treffen, zu sagen, nee, ich lass los. Ich möchte neu lernen, großzügig zu sein, Menschen offen Herzens zu begegnen. Vielleicht ist dein Thema ganz woanders. Nicht nur da zu sein, sondern okay, mein nächster Schritt wäre vielleicht, mich wirklich einzulassen und mitzuarbeiten, ganz praktisch. Mir ein Team zu suchen, wo ich mich einklinke, wo ich ein Team unterstützen kann, wo ich die Kirche damit unterstütze, dass ich mitarbeite, ganz praktisch. Und vielleicht ist dein Thema Großzügigkeit im Bereich der Finanzen, wo Gott dich herausfordert und sagt, okay, fang mal an, bitte neu mit mir darüber nachzudenken. Was bedeutet Großzügigkeit im Bereich von Finanzen? Unterm Strich steht immer, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es geht nicht um Leistungsdruck, sondern es geht darum, verwandelt zu werden in sein Bild. Und nimm dir jetzt nochmal einen Augenblick Zeit, diese Wahrheit dir ja, innerlich bewusst zu machen. Ich kann lieben, weil ich zuerst geliebt wurde. Gott, ich empfange deine Liebe. Sprich das mal innerlich für dich. Gott, ich empfange deine Liebe. Ich weiß, ich bin ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Ein geliebtes Kind Gottes. Und nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Und hab keine Sorge, hab keine Angst, dass du irgendwas falsch gemacht hast und das deswegen, weil du was falsch gemacht hast oder andere was falsch gemacht haben, du nicht mehr den Zugang hast. Das ist einfach eine Lüge. Jesus Christus ist die Tür. Und die Kraft, die immer für dich da ist, ist die Kraft des Kreuzes. Und das Kreuz ist die Kraft der Versöhnung. So lass dein Herz sich versöhnen mit dem Herzen Gottes durch die Kraft des Kreuzes und sag Gott, ich lass los. Ich lass los meinen Ärger, ich lass los meine Bitterkeit, ich lass los meine Enttäuschungen, ich lass los meine Erwartungen, ich lass los meinen Frust. Vielleicht hast du sogar Ärger über Gott im Herzen und dann, dass du einfach sagst, Gott, ich empfange Versöhnung. Ich lass los. Ich empfange Versöhnung und ich empfange Leben. Ich empfange Leben, Liebe, Freude. Freude der Versöhnung. Frieden der Versöhnung. Und wenn du da drin bist, dann kannst du Gott neu die Frage stellen. Gott, zeig es mir. Zeig mir dieses Herz, dein Herz der Großzügigkeit. Mach dieses Wort, diese Worte, die ich heute hier gehört habe, neu lebendig für mich, dass ich diese überragende, extravagante, außergewöhnliche Großzügigkeit des Herzens Gottes entdecke neu und davon berührt werde und verändert werde. Und als letztes, welche Entscheidung triffst du? Was wirst du tun? Was willst du verändern? Was wird dein nächster Schritt sein? Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Ansprache von Gott und diese persönliche Beziehung von Gott ist dir völlig fremd, ich möchte dich ermutigen, bitte verlass diesen Augenblick nicht, ohne dass du Gott dein Ja gegeben hast. Und wie gesagt, es ist ganz einfach. Du musst einfach nur sagen, ja Gott. Ja Gott, ich öffne dir mein Herz. Du musst einfach nur sagen, ja Gott, ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz. Ich will dich. Ich will die Beziehung mit dir. Ich will mit dir versöhnt sein und ich will dein Kind sein. Und ich nehme das jetzt an und entscheide mich, mein Leben mit dir gemeinsam zu gestalten. Wenn du spürst, es ist Zeit für dich, diese Entscheidung zu treffen oder du hast sie vielleicht gerade in diesem Augenblick getroffen, komm, sprich uns an. Wir wollen dich unterstützen, wir wollen dir helfen, diese ersten Schritte zu gehen. Denn es gibt nichts Großartigeres, als mit Gott unterwegs zu sein und über die eigenen empfundenen und gedachten Grenzen hinauszuwachsen. Gott ist gut. Amen. Amen. Was nehmen wir uns vor für die Woche? Großzügigkeit. Entdecken und leben lernen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und eine fantastische Woche mit vielen großzügigen Erfahrungen. Amen.